herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.
Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Marktquickie von Geldlehre. Mein Name ist Philipp Pönisch und neben mir sitzt Nick Stieglitz. Und ja, wir sitzen zusammen und sagen gemeinsam Moin aus Hamburg.
Ja, genau. Wir sind heute in Hamburg zusammen. Wir haben heute einen Vortrag zum Thema Geld und Investieren. Und wir wollten jetzt mal die Gunst der Stunde nutzen, um auch mal auf ein aktuelles Thema einzugehen, was tatsächlich gar nicht so viele beschäftigt. Also zumindest so im Zuhörerkreis und im Kundenkreis haben wir ja so fast gar keine Rückmeldung bekommen. Aber es ist natürlich schon ein Thema, wenn man sich ein bisschen mehr gerade mit den Märkten beschäftigt, was man vielleicht schon mal mitbekommen hat. Und das ist dieses ganze Thema Bankenkrise, was wir haben. Philipp, willst du uns mal so einen kleinen Rundumriss geben?
Ja, ich nehme euch mal mit. Also tatsächlich war diese Folge jetzt hier überhaupt nicht geplant. Sie ist komplett außer der Reihe. Und Nick, also wie du im letzten Podcast noch erzählt hast, dass wir Schnee auf einmal draußen haben und dann gucke ich raus, wenn die Folge rauskam, war Sonne, ist es genauso, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, war von der Bankenkrise noch nichts zu spüren. Und hoppala, da haben wir eine Riesenbank in Amerika, die da einfach mal pleite gegangen ist. Die Silicon Valley Bank. Und um euch mal abzuholen, was ist da eigentlich passiert, wollen wir diese Folge jetzt hier mal euch präsentieren und ich versuche das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Also grundsätzlich muss man einmal wissen, wie das Geschäftsmodell einer Bank funktioniert. Die Bank hat eure Giralgelder, also das, was ihr auf eurem Girokonto habt, das hat die Bank ja tatsächlich und arbeitet damit. Und das macht doch total viel Sinn, dass die Bank damit arbeitet, weil sie muss natürlich irgendwo ein Geschäftsmodell haben. Und nur ein Teil der Gelder, die die Bank quasi als Sichteinlage hat, ist auch jederzeit für die Bank verfügbar. Mit einem wesentlich größeren Teil arbeitet die Bank, indem sie beispielsweise Kredite rausgibt oder aber auch investiert. Es gibt da relativ strenge Richtlinien, was so eine Bank machen darf und was sie nicht machen darf und mit wie viel Prozent der Gelder sie was machen dürfen. Aber innerhalb dieser Spielregeln agiert sie dann. Und im Übrigen, jeder, der jetzt hier mit der Keule sagt, ja, die Banken, die zocken doch damit. Wenn sie es nicht tun würden, würde es für uns Verbraucher bedeuten, dass wir wesentlich höhere Kredite oder Kreditzinslasten haben. Also um das Geschäftsmodell mal einzuordnen. Und die Bank, die Silicon Valley Bank dort in Amerika, die ist spezialisiert auf das Thema Technologie-Startup-Unternehmen. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit dazu. Die Technologie-Startups, die haben in der Regel Risikokapital. Ja, also Venture-Kapitalgeber geben Unternehmen Geld, die oftmals gar nicht profitabel sind und am Anfang ihrer Karriere, am Anfang ihres Geschäftsfeldes noch sehr, sehr viel Geld verbrennen. Und dementsprechend haben diese Unternehmen sehr hohe Kontostände, weil sie einfach Millionen an Venture Capital eingesammelt haben und das dann an der Stelle verwenden, um ihr Geschäftsmodell aufzubauen. Und diese Bank, die hat sich da auf dieses Geschäftsfeld spezialisiert und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Bank gewesen, weil wir diese Startups ja an der Stelle auch brauchen.
Und Philipp, ganz kurzer Einwand, über 50% der amerikanischen Startups und kleinen Tech-Unternehmen sind bei dieser Bank, das muss man sich mal vor Augen führen. Also das ist nicht mal so ein kleines Bänklein, wo mal zwei Unternehmen hingehen.
In Europa weit weniger, ne? Also der Einfluss in Europa von dieser Bank ist nicht so krass. Es gibt noch keine offiziellen Zahlen. Will sich ja jetzt auch kein Unternehmen da hinstellen und sagen, übrigens, ich hatte all mein Geld bei dieser Bank geparkt. Und aber in Amerika ist das schon massiv, was den Einfluss dieser Bank betrifft. Und das heißt, die Bank hat extrem hohe Sichteinlagen von ihren Kunden und müssen damit irgendetwas tun. Und dort wurden beispielsweise Anleihen gekauft. So, und jetzt kommt das Dilemma des vergangenen Jahres, dass wenn du eine langjährige Anleihe kaufst, wir haben ja mal über die 100-jährige Staatsanleihe Österreichs gesprochen, ganz so krass war das an der Stelle nicht, aber in dem Moment, wenn du eine 10-jährige Staatsanleihe beispielsweise gekauft hast, mit einem festen Zinscoupon und der Zins steigt, dann führt das dazu, dass deine Anleihe an Wert verliert. Das ist fürs Erste gar nicht so schlimm, weil es am Anfang Buchwertverluste sind. Wenn man das bis zur Endfälligkeit hält, Nick hat das ja auch schon häufiger mal ausgeführt, dann hast du letztlich den Zinscoupon ja drin und dann ist das gar nicht so dramatisch. Aber Thema Zinswende 2022, alte, langlaufende Anleihen haben an Wert verloren. Und jetzt kam die Spirale ins Laufen. Jetzt hat ein Großinvestor die Liquidität der Bank angezweifelt und hat sein Unternehmen geraten, die Gelder abzuziehen.
Was ja erstmal eine sinnvolle Sache war. Also Peter Thiel hat das ja gemacht, unter anderem. Und dann zu sagen, ey, ich habe euch unter meinen Fittichen, das könnte ein bisschen schwierig werden. Die Bank ist vielleicht nicht so liquide, wie wir es gedacht haben. Nehmt mal eure Gelder runter. Das ist ja erstmal, hat er erstmal, glaube ich, richtig reagiert, weil genau dafür ist er da, seine Unternehmen zu schützen. Aber, und das wolltest du ja gerade ausführen, gerade das hat dann zu einer Lawine geführt, die man vorher gar nicht so abgesehen hat.
Ja, genau. Die Bank hat im Prinzip jetzt war jetzt dazu verpflichtet, die Gelder auszuzahlen. Und ich habe euch ja vorhin erklärt, dass nur ein Teil der Gelder der Kunden wirklich auch verfügbar ist jederzeit. Das heißt, was muss die Bank tun? Sie geht an die Anleihen und verkauft diese Anleihen. Und jetzt realisiert die Bank die Verluste. Das heißt, mit massiven Verlusten mussten langjährige Anleihen verkauft werden, um die Forderungen der Kunden glattzustellen. Und dann hat man schon gemerkt, hoppala, hier knirscht es ein bisschen, die Verluste sind vielleicht größer als gedacht. Und weitere Kunden kamen auf die Idee, bevor ich jetzt hier mein Geld nicht mehr bekomme, ziehe ich jetzt mal auch ab. Und dann ist es zu dem viel zitierten Bankenrun gekommen. Ja, und dann muss man sagen, hat ja die Politik, die amerikanische Politik, sehr, sehr schnell eingegriffen und noch in der Nacht vom Sonntag auf Montag alle Sichteinlagen der Kunden als gesichert bezeichnet. Und wir stellen ja jetzt auch fest, jeder Kunde hat sein Geld auch bekommen.
Genau, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, was wir auch in Deutschland und Europa haben. Es gibt ja einen Einlagensicherungsfonds. Das heißt, auch wenn ihr zu Hause euer Geld bei einer Bank habt, egal bei welcher es ist, dann ist das bei uns in Europa oder zumindest in den Ländern, die unter diesen Einlagensicherungsfonds fallen, ist das Kapital bis 100.000 Euro geschützt. In Amerika sind es sogar 250.000 Euro. Und das ist erstmal eine gewisse Sicherheit. Jetzt kommt es aber dazu, dass natürlich auch gerade eine Bank, die dann viele Unternehmerkunden hat, dass das dann oft Summen sind, die über diese 250.000 hinausgehen.
Ja, ganz zügig. Die haben Millionen von Venture-Kapital, was sie da einfach verwalten und ja, was dann irgendwie unbesichert ist, gefühlt.
Genau. Und das führt halt dazu, dass dann diese Sicherheit nicht da ist. Und jetzt hat dann die Einlagensicherungsbank und die mit der Fed zusammen in Amerika gesagt, egal, auch alles, was darüber hinausgeht, wir stehen dafür gerade. Und das hat man natürlich, also man muss schon den Einwand dazu sagen, es ist noch nicht rechtskräftig, weil das können die so gar nicht entscheiden. Ne? Also das gab es schon mal in der Vergangenheit. Man geht davon aus, dass das auch so kommt. Das ist erstmal, um die Märkte zu beruhigen. Aber rein theoretisch könnte das auch noch fallen, das Thema. Aber gehen wir mal davon aus, dass das so klappt, war das auch super wichtig. Und das ist der große Unterschied zu der Lehman-Krise, die wir hatten. Dass damals hat das wirklich eine Ewigkeit gedauert, bis da mal eingegriffen worden ist und bis die Märkte gestützt worden sind. Jetzt, Philipp, du hast gerade gesagt, das ging auf dem Sonntag quasi über Nacht. Und wir haben alle schon ein bisschen Angst gehabt, was passiert am Montag, wie reagieren die Märkte, wenn da nichts passiert. Und das war natürlich eine große Hilfe für die Banken, für die Anleger. Und deswegen ist es im Moment tendenziell so, dass man das Gefühl hat, okay, aus dem Schlimmsten ist man raus. Aber was uns ganz wichtig ist, also man muss wirklich sagen, wir nehmen das jetzt heute auf Mittwoch, heute 15. haben wir den 15., genau. Ich habe gehofft, dass du es gerade sagst. Das kann morgen schon wieder völlig, völlig sich anders gestalten. Also das ist gerade so schnelllebig, dieses Thema. Uns ging es vielmehr darum, natürlich einmal den Hinweis zu geben, dass sich da gerade was abspielt, aber vor allem auch nochmal so auf die eine oder andere Botschaft einzugehen, die uns einfach so wichtig ist. Und jeder Investor, der mit uns zusammenarbeitet, der kennt das Spielchen. Wir weisen immer wieder darauf hin, wenn man Geld bei der Bank liegen hat, dann leiht man rein rechtlich gesehen der Bank Geld, also man ist ein Gläubiger und dann automatisch sind damit auch Risiken verbunden, wo es dann auch Sicherheitsmechanismen gibt, aber man muss sich das zumindest mal vor Augen führen, dass das auch durchaus zu Risiken führen kann. Und Philipp, ich hatte dir mal vor ein paar Monaten von einem Kunden von mir erzählt, es kann auch schon über ein Jahr her sein, der mir ganz stolz berichtet hat, Mensch Nick, ich habe jetzt hier eine Bank gefunden in Polen, die zahlt auf mein Giralgeld, also alles, was ich auf dem Bankkonto habe, zahlen die, ich glaube damals waren es 2, irgendwas Prozent Zinsen, das gab es zu der Zeit bei uns überhaupt nicht, nicht annähernd. Und damals habe ich schon gesagt, Mensch, man muss sich ja gut überlegen, wie sind die reguliert und was ist das für eine Bank, wie sieht die Bilanz der Bank aus, was macht diese Bank mit den Geldern? Und der Kunde hat das immer so klein geredet, hat gesagt, ja, eine Bank, was soll da passieren? Aber genau so einen Punkt haben wir jetzt, dass wenn man irgendwo versucht, dann noch den letzten Prozent rauszudrücken, wo man sein Geld nachher hingibt, dann muss man auch damit durchaus rechnen können, dass das mal zu Problemen führen kann. Denn das, was die Silicon Valley Bank gemacht hat, das mussten die nicht machen. Also die hat keiner gezwungen, langjährige Anleihen aufzunehmen. Das haben die nur deshalb gemacht, weil es da ein bisschen mehr Rendite für gab. Und damit sind die quasi sehenden Auges in dieses Risiko eingegangen, dass wenn auf einmal mehr Anleger ihr Geld wollen, als sie es geplant haben, dass sie dann ihre Anteile verkaufen müssen. Und wo dann der Kurs steht, ja, das kann ja keiner vorher wissen. Und das ist eigentlich das Problem, was dazu geführt hat. Und das machen natürlich viele Banken nicht so oder nicht in dem Ausmaß. Und deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass alle Banken gleichermaßen betroffen sind.
Ja, viele reden jetzt von einem Managementfehler, ne? Viele sagen jetzt, ja, das war doch irgendwie klar, wenn die da so einen Zock machen an der Stelle. Ich persönlich finde, die Situation, jeder war überrascht, was 2022 passiert ist. Aufgrund der Inflationsdynamik, aufgrund der Entwicklung der Zinskurve, das war schon, das als krassen Managementfehler hinzustellen, das macht sich natürlich leicht, wenn du jetzt eine Bank bist, die gar nicht betroffen ist. Ich glaube, bei der Bank kam sehr, sehr, sehr viel zusammen. Aber viel wichtiger ja auch, und Anlass dieser Folge ist ja zu überlegen, was betrifft uns das jetzt? Also klar, keiner unserer Anleger hat vermutlich Geld bei der Silicon Valley Bank. Und wenn, dann wäre auch, dauert sicherlich alles in Ordnung. Aber die Frage ist ja, gibt es ein Ansteckungsrisiko für europäische Banken? Was passiert hier mit unseren Bankhäusern? Und darüber muss man ja schon dann an der Stelle philosophieren.
Ja, Stichwort Ansteckungsrisiko. Wir haben das ja tatsächlich gesehen in den Märkten. Also wenn man die letzten Tage die Aktien diverser Bankunternehmen, also ob sie deutsch sind, Commerzbank, Deutsche Bank in Amerika, Bank of America, Wells Fargo, die sind ja alle mit abgestraft worden. Also Stichwort Sippenhaft. Da hat der Markt, also Ähnliches haben wir während Corona erlebt. Als Corona durchgeschlagen hat, wurde erstmal der ganze Markt nach unten beordert sozusagen, weil man erstmal generell schlechte Stimmung hatte und Angst hatte. Und irgendwann mal kristallisiert sich dann raus, Moment mal, wo liegt eigentlich das Problem und welches Unternehmen ist jetzt tatsächlich davon betroffen und hat vielleicht die Silicon Valley Bank was etwas anders gemacht als vielleicht eine Bank of America. Und das kristallisiert sich jetzt aktuell raus und führt dazu, dass sich das Thema generell erstmal entschärft, was den Gesamtbankensektor angeht.
Ja, die und auch da haben wir ja sehr unterschiedliche Ergebnisse gesehen, gerade die größeren Bankhäuser, da hat man vielleicht so einen Wertverlust von 8% in etwa erlebt, was schon auch massiv ist, aber bei kleineren Klitschen in Amerika waren es ja teilweise 80%, ne? Aber da habe ich noch zu dir gesagt, Mensch, eigentlich müsste man das Ganze jetzt hedgen, indem man einfach das Ganze shortet, also indem man auf weiterfallende Kurse gehebelt setzt, aber da hast du mir auch relativ schnell die Zahn gezogen, denn was ist passiert einen Tag später?
Ja, genau, einen Tag später ging es auch immer wieder nach oben und das, ich habe tatsächlich am Wochenende auch mit Stefan Fritz von Flossbach von Storch da kurz drüber gesprochen, die da auch natürlich super tief drinstecken. Und das ist für uns ja auch immer spannend, direkt aus erster Hand eine Info zu bekommen. Und ich hatte tatsächlich einen Kunden, der mich gefragt hat, ne, wie das aussieht, weil Flossbach von Storch auch in eine Bank investiert. Und er hat mir das dann super gut erklärt und hat einfach diesen Hinweis auch gegeben, dass man da sehr genau hingucken muss, welche Bank ist denn liquide, welche hat dann überhaupt dieses Risiko, welche hat zum Beispiel langlaufende Anleihen und so weiter und so fort. Und genau das hat dann der Markt relativ schnell realisiert und das hat dazu geführt, dass dann manche Bankenaktien auf einmal auch wieder 15% nach oben geschossen sind. Und da sind natürlich noch viele Spekulanten unterwegs, wo man einfach sehr aufpassen muss. Am Ende des Tages ist es so, wie es häufig ist, Ruhe bewahren ist so die Devise. Aber natürlich auch daraus lernen, also Botschaften mitnehmen. Und eine ganz, ganz wichtige Botschaft wäre es mir, wir haben ja am Jahresende dieses Spielchen gemacht, dass wir quasi zwei Jahreseinschätzung abgegeben haben fürs laufende Jahr. Bewusst, ein bisschen provokativ, also eine positive, eine negative, um euch damit zu zeigen, eigentlich, wir können 100 Experten fragen, keiner weiß es am Ende und 50% sagen, es wird ein gutes Jahr, 50 sagen, es wird ein schlechtes Jahr. Unterm Strich ist die Wahrheit, dass wir die Probleme, die kommen, fast nie vorhersehen können. Und das, was jetzt gerade gekommen ist, hat niemand vorhergesehen. Und egal, welche Prognose wir gegeben haben, das konnte keiner absehen. Und das sollte man einfach verinnerlichen, wenn man investiert an den Kapitalmärkten. Werden immer Punkte kommen oder Krisen kommen oder Themen kommen, die wir nicht vorausschauen können, die auch immer die Märkte bewegen können. Aber das bedeutet eben nicht, dass dadurch langfristige Ziele zwingend gefährdet sind, sondern das muss man dann manchmal auch einfach hinnehmen als die üblichen Schwankungen am Markt. Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Also wir können natürlich, es kann sich aus so einer kleinen Krise auch mal eine Größe entwickeln.
Aber man sollte sich auf jeden Fall nicht zu schnell von sowas auch leiten lassen oder verrückt machen lassen.
Ich glaube, der Chef von der Silicon Valley Bank wurde eine Woche davor, war er in so einer Podiumsdiskussion, glaube ich, habe ich jetzt gelesen. Und da wurde er gefragt, was er macht eigentlich, um sich zu entspannen, ob er da irgendwie meditiert oder so. Also es war so weit weg.
Der kann sich auch entspannen. Die haben sich ja kurz vorher, habe ich jetzt gehört, haben die sich schön erstmal einen Boni noch auszahlen lassen. Das wird jetzt gerade untersucht. Also das habe ich gehört. Ne? Also
okay,
ich
will Hörensagen.
Jetzt, genau, Hörensagen, aber das hat sich so rauskristallisiert, wo jetzt dann auch die Finanzaufsicht natürlich prüfen wird, wie das sein kann. Also wahrscheinlich sind die damit am entspanntesten noch leben können.
Okay.
Aber also Fakt ist natürlich, aus einer Bankenkrise kann immer schnell auch eine Gesamtkrise an den Kapitalmärkten entstehen, gar keine Frage. Und wenn das da weitergeht und schlimmer wird, dann kann das auch die Gesamtmärkte betreffen, dass die Kurse einfach runtergehen. Das können wir in dem Sinne nicht ändern. Die Frage ist immer, wie will man darauf reagieren? Und Philipp, du hast es ja so ein bisschen auch mit dem Augenzwinkern zu mir am Wochenende gesagt, soll man das jetzt shorten? Das halte ich halt für die komplett falsche, den falschen Weg, jetzt anzufangen, gegen die Märkte zu wetten oder vielleicht sein Geld sogar rauszuziehen, weil am Ende ist es nicht abschätzbar und am Ende reden wir hier auch von einem temporären Problem.
Ja, vor allem rausziehen, wo willst du denn hin? Weil
willst du das
Girokonto packen, hast du ja wieder das gleiche Problem.
Weil,
also ich sag mal so, ein Bankenrun ist immer ein Problem. Das ist Fakt. Ein massiver Vertrauensverlust ist immer ein Problem, weil das Geschäftsmodell der Bank ist nicht darauf ausgelegt, dass jeder Kunde sein Geld jederzeit bekommt. Also
wir reden von ungefähr 10%. Also wir reden davon, dass die Bank in der Regel ungefähr 10% der Gelder, die da angelegt worden sind, überhaupt nur effektiv da haben, um die auszahlen zu können.
Ja, ja.
Das hat der eine oder andere während Corona gemerkt, als dann der Schalter gesagt hat, Moment mal, mehr als 200 Euro kannst du jetzt gerade nicht abheben.
War Gott sei Dank eine Ausnahmesituation und hat auch wirklich die wenigsten betroffen. Aber so ein Bankrun kann man letztlich nicht simulieren. Wir können das nicht abschätzen, was da passiert. Und es ist ein systemisches Risiko, was immer besteht. Und ihr müsst euch halt die Frage stellen, ja, was ist halt mit meinem Geld auf dem Girokonto? Ne? Ist da vielleicht die Idee an der Stelle, das wirklich in fundamentale Werte, in Unternehmensbeteiligung zu stecken, vielleicht eine bessere? Auch da an der Stelle, hast du jetzt wirklich einen massiven Bankrun, dann wird auch dort natürlich ein Wertverlust stattfinden, der aber möglicherweise dann an der Stelle nur temporär ist. Ja? Und in dem Moment, wichtig ist, diese Bank in Amerika, die hat jetzt nicht diese Netzwerkeffekte. Jeder fragt ja, ist das jetzt Lehman 2.0? Und Lehman Brothers war ja ganz anders vernetzt, auch mit europäischen Banken, als es jetzt die Silicon Valley Bank ist. Nichtsdestotrotz, eine Prognose können wir nicht geben und vielleicht machen wir die Folge heute nur für einen Tag, weil in zwei Tagen ist schon wieder alles gut. Ne? Also das kann man nicht genau sagen. Wir versuchen nur euch zu sagen, was sind die Lehren daraus?
Genau, und für mich, auch wenn die Kapitalmärkte aktuell erstmal betroffen sind und vielleicht noch mehr betroffen sein können, auch im Negativen, ist eine absolute Lehre daraus oder ist diese Situation absolut der Fürsprecher dafür, dass man in Unternehmen und Aktien und auch Fonds investieren sollte. Weil dieser Irrglaube, dass ich Geld irgendwo bei der Bank liegen habe und dass das 100% sichere ist, das ist einfach nicht so. Und das darf man eben nicht vergessen. Also Aktien und Fonds sind am Ende Sondervermögen und wenn man jetzt bei einer Depotbank irgendwo einen Fonds oder Aktien liegen hat, selbst wenn die Bank pleite geht, eure Aktien und eure Fonds, die sind unantastbar. Das sind eure Vermögenswerte, das ist Sondervermögen, das ist rechtlich eine ganz andere Geschichte. Und aus meiner Sicht spricht das, was wir gerade haben, definitiv dafür, dass es umso wichtiger ist, in Sachwerte wie Aktien und Fonds zu investieren.
Folge 7, die 7 großen Fehler der Geldanlage, also das, wie allokiere ich mein Geld, wie setze ich was zusammen und auch da übrigens, passend jetzt auch der Querverweis zu dieser Folge, das Thema Gier, ne? Du hast es vorhin angesprochen, in dem Moment, wenn du jeden Prozent aus deiner Bank rausquetschen willst, irgendwo muss es herkommen und es ist auch kein Wunder, warum eine deutsche Bank beispielsweise schlechtere Zinsen zahlt auf Tagesgeldkonten oder wie auch immer, als es eine Trade Republic macht. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, jetzt sitzen wir hier, Kraft unserer Wassersuppe, haben hier teilweise selbst Girogelder bei N26 und Co. und finden das alles total smart und alles total schick.
Ich
schon. muss man sich auch fragen, ist das alles so richtig? Und das Bankensystem, wir wollten ja mal eine Folge darüber machen, jetzt ist es fast schon eine geworden, also das Bankensystem hier in Deutschland muss schon auch ein Stück weit reformiert werden und da sind diese neuen Neo-Broker schon auch bereichernd, aber es birgt halt auch immer eine Gefahr und alles hat immer so seine Gründe, weshalb eine Bank mal mehr oder weniger Zinsen zahlt und mal mehr oder weniger risky auch sein muss, ne? Weil insbesondere in Deutschland oder auch im europäischen Bereich hast du viel, viel strengere Richtlinien, wie eine Bank das Geld investieren kann. Ja, weiß gar nicht, haben wir dann einmal den Markt so mit abgerundet?
Ich glaube schon. Also das war ja schon wieder kein Quick. Wir müssen jetzt gleich auch tatsächlich in den Vortrag rein. Also das ist, wir haben es ja eben schon mal gesagt, das ist einfach ein so umfangreiches Thema und wo man so tief eintauchen könnte. Und wir haben beide jetzt die letzten Tage wirklich viele Fachleute auch dazu uns angehört und verfolgt. Und am Ende wollen wir es nicht komplizierter machen, als es ist. Uns war es wichtig, einmal die Info zu geben, dass da was passiert, dass da was an den Märkten los ist, dass sich jetzt aber keiner genötigt sehen muss, irgendwie panisch irgendwie zu reagieren oder irgendwelche Aktien, um Gottes Willen, zu verkaufen. Wer jetzt vielleicht selber noch irgendwo eine halbe Million auf irgendwelchen ausländischen Girokonten liegen hat, der könnte zumindest mal die Überlegung anstellen, ob das auf Dauer die richtige Lösung ist. Aber ansonsten geht es auch hier, wie so oft, einfach darum, langfristig zu denken und generell sich nicht zu sehr verrückt zu machen und einfach auch Lehren aus gewissen Situationen zu ziehen, ohne jetzt irgendwie panisch zu handeln.
Ja, genau, denn Panik, das hilft keinem an der Stelle. Und ja, wir reden über Inflation, wir reden über Zinswende und es passiert so viel am Markt. Wir wollten euch kurz mitnehmen und wir hoffen, dass wir eure Fragen beantworten konnten, dass wir euch in Kürze der Zeit mal abgeholt haben, was ist da eigentlich passiert. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu und wir versuchen, die dann sehr schnell zu beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge für heute. Passt auf euch auf, passt auf eure Neo-Broker auf, damit die nicht leer ausgehen. Genau. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao aus Hamburg.
Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.